So, schönen guten Morgen. Ich begrüße euch in unserem Track Krypto-Anwendung. Ich freue mich, dass ihr so früh am Sonntagmorgen so zahlreich erschienen seid. Und wir begrüßen Martin Kaiser, der uns eine Einführung in SSL mit Wireshark geben wird. Vielen Dank.
Ja, schönen guten Morgen. Auch von mir herzlichen Dank, dass ihr so früh aufgestanden seid und so zahlreich zu dem Vortrag hier seid. Ich begrüße euch zu dem Vortrag Einführung in SSL mit Wireshark. Ich möchte euch ein bisschen erzählen über SSL. Das ist ja das am meisten verwendete Krypto-Protokoll. Man hört und liest in letzter Zeit ziemlich viel drüber, wenn es mal wieder irgendwelche Probleme gibt. Und ganz ehrlich, für mich sind die meisten dieser Berichte, die man da liest, sehr schwierig zu verstehen, was daran liegt, dass es eine Menge an Einstellungen, Parametern, Extensions gibt und dass sich eigentlich die ganzen Problemreports auf sehr spezielle Szenarien beziehen. Von daher habe ich mich gefragt, wie kriegt man da überhaupt den Einstieg? Und mein Ansatz ist da, nicht nur ein Buch zu lesen, sondern zu versuchen, wirklich mit ganz simplen Szenarien einfache SSL-Kommunikation nachzustellen und zu analysieren. Und zur Analyse ist natürlich Wireshark das Mittel der Wahl. Da möchte ich einfach zeigen, was möglich ist, was Wireshark machen kann im Bereich SSL. Das Entscheidende ist natürlich, ich kann mit Wireshark SSL-Traffic entschlüsseln unter bestimmten Bedingungen. Das alles möchte ich vorführen. Gut, nochmal kurze Übersicht. Also so am Anfang möchte ich eine kurze Einführung in SSL geben, möchte zeigen, wie der Record Layer aufgebaut ist, der wirklich die Nutzdaten verschlüsselt. Möchte dann zeigen, wie die ganzen Keys, die ich für die SSL-Operationen brauche, ausgehandelt werden. Schlussendlich möchte ich darstellen, wie ein möglichst einfaches Setup aussieht, um sowas nachzubauen. Also ohne Apache, ohne Firefox, sondern viel simpler. Ja, natürlich ein paar Bemerkungen zu den Fähigkeiten, die Wireshark hat im Bereich SSL, TLS. Da sind hoffentlich noch ein paar Sachen dabei, die ihr noch nicht gesehen habt. Vielleicht dürfte das auch daran liegen, dass die Dinge erst in der nächsten offiziellen Version drin sind. Da möchte ich euch einfach Sachen zeigen und euch anregen, das auszuprobieren und Kommentare zu geben. Und schlussendlich das entscheidende Thema natürlich, wie kann ich Traffic entschlüsseln. Gut, wer bin ich? Ich schreibe Software für Digitalfernsehen. Das heißt, ich habe beruflich nichts zu tun mit SSL. Allerdings bei dem CI Plus Pay TV Standard, an dem ich mitspezifiziert habe, hatten wir eine ähnliche Aufgabe zu lösen wie SSL. Allerdings mit dem ganz großen Vorteil, dass wir alle Beteiligten unter unserer Kontrolle hatten. Das heißt, keine unbekannten Legacy-Server, keine seltsamen Clients, sondern nur Geräte, die wir kennen. Sprich, da kann man die ganze Sache deutlich vereinfachen. Gut, ich bin Wireshark Core Developer, das heißt, ich entwickle an Wireshark mit und bin deshalb natürlich immer an Bug-Reports, Verbesserungsvorschlägen, Kommentaren interessiert. Ja, das meiste, was ich da mache bei Wireshark, hat natürlich mit dem Thema Digital-TV zu tun. Sprich, außer mir verwenden die Teile relativ wenige Leute. Deshalb wollte ich auch mal ein bisschen was zum Thema SSL machen und mal an Sachen programmieren, die außer mir noch andere interessieren. Eine Webseite habe ich auch noch, kaiser.cx. Da werde ich dann die Folien von dem Vortrag hochladen. Gut, TLS. Transport Layer Security ist der Nachfolger von SSL. Das heißt, man ist da bei SSL von einer Version ausgegangen, die im Wesentlichen Netscape gemacht hat und hat es dann in einer offiziellen Gruppe bei der IETF angefangen zu standardisieren. Ich habe gerade eben noch mal nachgeschaut. Die aktuelle Version TLS 1.2 ist 2008 definiert worden. Das heißt, das RFC ist von 2008. Und es ist bis heute nicht großflächig im Einsatz. Sprich, wenn ich irgendeinen Server oder einen Client hätte, der nur die TLS-Version 1.2 kann, dann könnte es gut sein, dass ich mit der Mehrzahl der Gegenüber nicht reden kann. Gut, TLS unterscheidet ganz klar zwischen einem Client und einem Server, die miteinander kommunizieren und die auch unterschiedliche Dinge machen, unterschiedliche Aufgaben haben. Ein simples Beispiel ist, üblicherweise möchte der Client die Identität von dem Server verifizieren. Umgekehrt ist es eher selten. Gut. TLS läuft auf Basis von TCP. Es gibt auch Datagram TLS, was auf UDP basiert. Da ist man dann hergegangen an den Stellen, wo ich darauf angewiesen bin, dass die Pakete in der richtigen Reihenfolge eintreffen. Da hat man dann einfach in den TLS-Layer die entsprechenden Mechanismen eingebaut, die man bei TCP sowieso schon hat. Gut, die grundsätzliche Aufgabe, die wir da lösen möchten, ist ein transparenter, gesicherter Kanal. Sprich, ich möchte Daten von A nach B schicken, die sollen verschlüsselt sein, sie sollen authentifiziert sein und optional auch noch komprimiert. Gut, der erste Überblick über das Protokoll ist folgendermaßen, dass wir erstmal TCP haben und darüber haben wir den TLS Record Layer. Das heißt, auf diesem Layer werden die Nutzdaten übertragen. Das heißt, ich habe vier verschiedene Typen von Messages. Zum einen Application Data bedeutet, auf dem Record Layer sind wirklich Nutzdaten von der Applikation. Handshake ist der nächste Typ. Da geht es darum, dass ich Verbindungsschlüssel aushandeln möchte mit Messages von Typ Handshake. Schlussendlich Alert bedeutet, dass ich out of band eine Signalisierungsinformation schicken möchte, die nichts mit den Applikationsdaten zu tun hat. Beispielsweise die eine Seite kann nicht entschlüsseln, was die andere ihr geschickt hat. Das wäre ein Beispiel für ein Alert. Die letzte Message, Change Cipher Spec. Da geht es darum, wenn ich jetzt mit der Gegenstelle irgendwelche Schlüssel berechnet habe, dann schicke ich diese Message und sage, ab jetzt möchte ich diese berechneten Schlüssel auch verwenden. Das heißt nochmal zusammengefasst, einerseits transportiere ich Applikationsdaten, andererseits versuche ich mit der Gegenseite, mich auf irgendwelche Schlüssel zu einigen. Das habe ich jetzt mal auf die Folie gemalt, den Record Layer. Da bin ich der Meinung, das sieht man in Wireshark nicht so toll, im Gegensatz zu den restlichen Sachen. Sprich, die Idee ist, ich habe Nutzdaten, ich möchte die übertragen und zwar sowohl verschlüsselt als auch signiert. Dabei gehe ich jetzt her und berechne zuerst die Signatur. Das heißt, ich nehme mir eine Sequence Number, setze den Typ, also der Typ ist einer der Typen, die wir vorher gesehen haben, entweder Applikationsdaten, Handshake, Message, Alert, hänge dann die Version, die Länge dran und signiere diesen ganzen Block. Da verwende ich eine MAC-Funktion, das heißt, es ist eine Funktion, die mir eine Signatur erzeugt, die aber einen Key braucht, das heißt, nur mit diesem Key kann ich die Signatur erzeugen. Und nur mit diesem Key kann ich die Signatur verifizieren. Das ganze Ding nehme ich dann, hänge es an meine Daten dran. Die Sequence Number aus irgendeinem Grund, die schicke ich nicht mit, die merke ich mir nur. So, jetzt nehme ich die Daten und diese Checksumme und hänge am Schluss ein Padding dran. Für den Verschlüsselungsalgorithmus kann sein, je nach Algorithmus, dass ich einfach eine bestimmte Blocklänge habe. Ich kann nur Vielfache von 128 oder 256 Byte verschlüsseln. Das heißt, wenn meine Daten nicht die nötige Länge haben, dann muss ich am Ende dieses Padding dranhängen. Dieses ganze Teil, das verschlüssel ich dann. Komprimieren kann ich das auch noch, das würde ich ganz am Anfang machen. Wird ziemlich selten verwendet. Das Ganze, ja, ist einigermaßen kompliziert. Die Grundentscheidung, die hier zu treffen war, ist, ich signiere zuerst und verschlüssel dann. Also ich bin immer noch auf der Suche, was denn jetzt besser ist, erst verschlüsseln, dann signieren oder umgekehrt. Man hat sich hier für erst signieren, dann verschlüsseln entschieden. Das Problem bei der Sache ist, dass jetzt diese Padding-Daten am Ende, dass die nicht von der Prüfsumme erfasst werden. Da gibt es dann auch noch eine komplizierte Möglichkeit, das auszunutzen. Also es ist auch hier nicht so wirklich klar, wo hört die Prüfsumme auf, wo fängt das Padding an. Da mit diesen Sachen kann man bei bestimmten Konstellationen spielen, um Informationen über die Message zu bekommen. Das hier ist, naja, nicht besonders spannend, aber wichtig, wenn ich nachher versuchen möchte, SSL-Daten zu entschlüsseln. Das heißt, hier wird beschrieben, wie komme ich an die Keys, die ich brauche. Wir haben ja vorher gesehen, die Message, die wird signiert und verschlüsselt. Das heißt, ich brauche Keys zum Signieren und Keys zum Verschlüsseln. Die Idee ist, ich habe eine Pseudo-Random-Function, die kann mir zufällig aussehende Daten in beliebiger Menge liefern. Und bevor ich verschlüsselt und signiert übertragen kann, das, was wir gerade gesehen haben, habe ich einen Handshake gemacht. Sprich, habe mit der Gegenseite in Anführungszeichen die Keys ausgehandelt. Das Ergebnis dieser Aushandlung nennt man Pre-Master Secret. Dieses Pre-Master Secret, das nehme ich als Eingabe für meine Pseudo-Random-Function und kriege dann ein Master Secret raus. Da sind noch zwei Zufallszahlen mit beteiligt, die verhindern, dass ich einfach so eine Kommunikation mitschneiden kann und dann alles nochmal neu abspielen. Wenn von beiden Seiten jeweils eine Zufallszahl im Spiel ist, dann kann ich vielleicht auf meiner Seite die gleiche Zufallszahl schicken, aber die Zufallszahl von der Gegenseite passt dann nicht mehr. Das heißt, diese beiden Zufallszahlen sind nicht geheim zu halten, die müssen aber in Berechnungen einbezogen werden, um dass ich genau nicht alles nachspielen kann. Gut, dann habe ich das Master Secret und das jage ich nochmal durch die gleiche Funktion, wiederum basierend auf den Zufallszahlen, und dann kriege ich die Daten, aus denen ich die eigentlichen Keys erzeuge. Dann habe ich ja schon gesagt, wir brauchen Keys zum Signieren, wir brauchen Keys und gegebenenfalls auch Init-Vektor, je nach dem Verschlüsselungsalgorithmus. Und das Ganze brauche ich sowohl für den Client als auch für den Server. Das hat mich ein bisschen überrascht, jetzt zu sehen, da reden zwei miteinander, schicken Daten hin und her und es wird für jede Richtung komplett andere Schlüssel verwendet. Gut, wichtig ist zu sehen, es gibt ein Master und ein Pre-Master Secret und das ist nachher entscheidend, wenn ich versuche, das zu entschlüsseln mit Wireshark. Was muss ich ihm da jeweils geben an Informationen? Es gibt Möglichkeiten, wo ich ihm das Pre-Master Secret gebe. Es gibt Möglichkeiten, wo ich ihm das Master Secret gebe. Gut, also ich versuche das wirklich aufzubauen von Nutzdaten bis Verbindungsaufbau. Häufig sieht man das umgekehrt, die Beschreibung. Das heißt, wir haben jetzt hier die Nutzdaten übertragen, haben gesagt, da brauchen wir Keys. Die Keys berechnen wir aus dem Pre-Master Secret. Dann ist jetzt die letzte Frage, wie kommt man zu dem Pre-Master Secret? Sprich, da geht es jetzt um den Handshake. Das heißt, bei dem Handshake müssen sich die beiden Seiten einigen, welche Algorithmen denn verwendet werden sollen. Der Client sollte sich angucken, ob das auch wirklich der richtige Server ist. Das heißt, er sollte dessen Identität checken. Dann berechnen die beiden das Pre-Master Secret und daraus auch das Master Secret. Und schauen am Ende von dem Handshake, ob irgendwer zwischendrin was modifiziert hat. Das heißt, ich habe zwei Leute, die reden miteinander und möchten irgendwelche Security-Features aushandeln. Da ist natürlich das Problem ganz am Anfang, die kennen sich nicht, haben sich noch nie gesehen, die haben keine gemeinsame Information. Das heißt, die ersten paar Messages müssen im Klartext übertragen werden und können nicht irgendwie abgesichert werden. Deshalb macht man diese Verifikation am Ende. Das heißt, wenn die dann das Master Secret ausgehandelt haben, wenn die sich auf bestimmte Dinge geeinigt haben, wird nochmal verifiziert, dann schickt jeder eine Prüfsumme über alle Messages, die er bisher gesendet hat und empfangen. Und dann kann man sehen am Ende, ob am Anfang jemand irgendwas modifiziert hat. Also eine schöne Möglichkeit, was zu modifizieren, wäre ja diese Liste der Verschlüsselungsalgorithmen. Da könnte ich einfach sagen, ich versuche die zu zwingen, den einfachsten Algorithmus zu verwenden, den unsichersten. Gut, da habe ich hier nochmal aufgemalt, wie das in Messages aussieht. Der Client schickt erstmal eine Liste von allen Algorithmen, die er kann, und seine Zufallszahl für die Berechnungen. Der Server sucht sich einen Algorithmus aus, sagt, welchen er nehmen wollte, schickt seine Zufallszahl und sein Zertifikat. Das guckt sich jetzt der Client an und sagt, okay, das Zertifikat kann ich verifizieren anhand meiner Root-Zertifikate, das ist wirklich der Server, den ich verwenden möchte. Dann erzeugt der Client das Pre-Master Secret. Er erzeugt da einfach eine entsprechend lange Zufallszahl und verschlüsselt die mit dem öffentlichen Schlüssel des Servers. Also der Server hat ihm ja gerade das Zertifikat geschickt und das Zertifikat, das enthält einen öffentlichen Schlüssel. Damit kann er dann das Pre-Master Secret so übertragen, dass der Server das wieder entschlüsseln kann. Das macht er und dann tauschen sie, wie gesagt, noch die Prüfsumme über alle bisherigen Messages aus, um sicherzustellen, dass keiner daran was modifiziert hat. Gut, wie baue ich sowas jetzt möglichst einfach nach? Wie gesagt, Apache plus Chrome ist da nicht das Mittel der Wahl, sondern meiner Meinung nach ist es am einfachsten, die OpenSSL-Kommandozeilen-Tools zu nehmen. Da gibt es die Möglichkeiten, maximal simplen Client und Server zu verwenden. Da habe ich jetzt mal zwei Kommandos noch aufgeschrieben, wie ich einen Schlüssel erzeuge und das zugehörige Zertifikat. Was ich dann nett finde, ist, bei dem Zertifikat muss ich ja alle möglichen Felder meines Subjects, meiner Identität eingeben. Das kann ich auch direkt auf der Kommandozeile machen. Weil meistens braucht es ein paar Anläufe, bis das dann passt und dann muss man zum 100. Mal die Adresse eintippen. Das ist etwas lästig. Gut, die beiden Kommandos bei OpenSSL sind sClient und sServer. Das heißt, mit sServer und dem Parameter client.www kann ich einen simplen Server erzeugen, der liefert mir eine Info-HTTP-Seite aus. Egal, was ich für eine URL da nehme, schickt er mir immer die gleiche Seite. Ich sage dem Server auch noch, dass er nur einen einzigen Algorithmus kann, um die Auswahl etwas einzuschränken, und gebe ihm sein Zertifikat und seinen zugehörigen Key. Genau, Compression soll er auch nicht machen, kann ich die Sache auch noch vereinfachen. Soweit ich sehe, gibt es die Möglichkeit, die Daten zu komprimieren, bevor ich sie signiere und entschlüssel, aber es verwendet nur OpenSSL. Gut, der Client ist noch simpler, da sage ich ihm einfach, er soll da mal hinconnecten. Die Sache mit dem Ticket, das habe ich hier angegeben, das ist noch eine Erweiterung, wie ich auf bisherige Berechnungen zurückgreifen kann. Also so habe ich die Parameter möglichst gut eingeschränkt. Gut, wenn ich das am Laufen habe, dann kommt mal Wireshark ins Spiel. Wireshark kann prinzipiell SSL und TLS bis zur aktuellen Version. Man findet wie üblich bei solchen Dingen, wenn man das ausprobiert, hier und da noch Konstellationen, die nicht unterstützt werden. Das heißt, wenn ihr irgendwas findet, wo Wireshark sagt Unknown, dann macht einen Bug auf und schickt uns ein Beispiel Capture, dass wir das nachziehen können. Ja, prinzipiell, Wireshark hat ein ASN1-Framework. Da kann ich eine Definition, im Optimalfall eine Definition direkt aus einer Spezifikation nehmen, in eine Datei schreiben und Wireshark kann das analysieren. Das wird in dem Fall verwendet, um das Zertifikat von einem Server anzuschauen. Das heißt, um da irgendwelche Erweiterungen zu verwenden, da muss ich gar nicht viel programmieren. Gut, Wireshark kann Traffic entschlüsseln, entweder wenn ich ihm den privaten Key von dem Server gebe oder wenn ich ihm das Master Secret gebe. Wenn das alles nicht funktioniert bei euch, bei eurem Wireshark, dann kann es sein, dass das nicht gegen GNU-TLS und libgcrypt gelinkt ist. Das kann man sehen, wenn man das About-Fenster aufmacht oder wenn man mit Wireshark-V auf der Kommandozeile sich das anschaut. Gut, jetzt kommen wir zu dem Teil, wo ich ein bisschen was machen muss. Ich hoffe, das klappt auch. Gehen wir mal zu Wireshark und gucken hier drauf. Und da sieht man, da habe ich GNU-TLS und gcrypt. Und dann laden wir mal so eine Datei. Das Erste, was jetzt hier auffällt, ist es irgendwie doof, da Source und Destination beide 127.001 sind. Ist schon klar, aber das ist nicht besonders gut anzuschauen. Also es wäre in dem Fall noch schön zu sehen, da ich ja meinen Server auf Port 4433 hatte, wenn man die Portnummern noch anzeigen kann. Wo sind wir? Genau hier, wenn ich auf SourcePort gehe. Ich kann generell bei jedem Eintrag, den ich hier habe, sagen Apply as Column. Heißt, habe ich hier eine Column Source Port. Das gleiche mache ich wieder im Destination Port. Apply as Column. Dann schiebe ich das noch hier hin. Das geht, wie gesagt, für alle Elemente von dem Tree und ist eine recht nützliche Sache. So, jetzt weiß der natürlich nicht, dass ich hier 4433 für SSL genommen habe. Da kann ich sagen, decode S, das soll jetzt sein SSL. Gut, dann kann ich noch auf SSL-Pakete filtern, indem ich hier beim Display-Filter sage SSL. Und dann habe ich was, was meiner Zeichnung einigermaßen ähnlich sieht. Gut. Gucken wir die Messages mal an. So, hier habe ich die erste Message, wo er im Wesentlichen sagt, was er für Verschlüsselungsverfahren kann. 51 Stück mit komplizierten Namen. Er schickt hier eine Zufallszahl. Da sieht man, die hat was mit der aktuellen Zeit zu tun. Und er schickt hier eine Session-ID Länge 0. Es gibt, wenn man die ganzen Parameter ausgehandelt hat, die Möglichkeit, auf diese ganzen Berechnungen von dem Handshake zu verzichten und einfach auf das zurückzugreifen, was ich vorher schon ausgehandelt habe. In dem Fall, wenn ich das machen möchte, würde ich hier eine Session-ID schicken und auf eine bisherige Session referenzieren. Das macht er jetzt hier nicht. Gehen wir zum nächsten. Der Server, der entscheidet sich jetzt hier für ein Verfahren. Klar, mehr habe ich ihm da auf der Kommandozeile auch nicht angegeben. Und er schickt mir jetzt hier eine Session-ID. Das heißt, wenn ich diese Session, die ich jetzt hier aufbaue, später wieder aufnehmen möchte, kann ich das anhand dieser Session-ID tun. Er schickt mir sein Zertifikat. Da kann ich jetzt reinklicken bis in alle Tiefe. Das möchte ich jetzt eigentlich nicht weitermachen. Gut, dann haben wir gesagt, der Client, der denkt sich das Pre-Master Secret aus und schickt es verschlüsselt an den Server. Das passiert hier in dieser Client Key Exchange Message. Gut, also der Client hat sein Pre-Master Secret, hat es an den Server geschickt, der kann es entschlüsseln. Die können ihr Master Secret berechnen, können daraus ihre Keys erzeugen. Das heißt, damit haben wir alles. Und der Client kann jetzt hier sagen, change cipher spec. Das heißt, alles, was ich ab jetzt schicke, ist mit den ausgehandelten Parametern verschlüsselt. So, der Server schickt auch change cipher spec. Die Tatsache, dass die das zu unterschiedlichen Zeitpunkten schicken können, ist vermutlich der Grund, dass ich in beide Richtungen unterschiedliche Keys brauche. Naja, aber spätestens ab dieser Stelle sehen wir nichts mehr, weil jetzt ist ja alles verschlüsselt. Das heißt, hier habe ich irgendwelche Application Data, da kann ich nicht mehr groß reingucken. Ich habe hier einen Alert. Das kann ich noch sehen, was für ein Typ das ist. Das hatten wir vorher gesehen bei diesem Record Layer, dass ich erst den Typ habe, dann die Länge und dann irgendwelche verschlüsselten Daten. Das heißt, ob das Nutzdaten sind oder eine Warnung, das kann ich noch erkennen, was da drin steht, nicht mehr. Gut, was ich noch machen kann, ist, ich kann mal gucken, wie lange das gedauert hat mit dem Feature Timeshift. Ich kann einfach sagen, ich setze mal das hier als Referenzzeit und sehe, dass wir bis zur letzten Message hier 3 Millisekunden gebraucht haben. Ist jetzt nicht wirklich wild. Das kann man nachher einfach nehmen, um das zu vergleichen, wenn ich mir die Berechnungen schenke, dass es dann deutlich schneller geht. Gut, das meiste, was hier draufsteht, das habe ich schon erzählt. Also ich kann mit dem Decode S hergehen und kann, wenn ich für mein Protokoll einen Nicht-Standard-Port nehme, dem Wireshark sagen, dass auf Port X läuft für mich Protokoll Y. Das kann ich auch dauerhaft speichern. Dabei habe ich vorher bemerkt, kann man Wireshark auch zum Absturz bringen. Das muss ich mir nachher mal angucken, woran das liegt. Gut, in dem Fall, wenn beide auf dem Localhost sind, ist es nett, die Ports noch zu sehen. Da gibt es das Apply as Column. Mit dem Displayfilter SSL kann ich das noch einschränken. Prinzipiell, wenn ich TCP-Daten habe in Wireshark, kann ich Follow TCP-Stream sagen. Dann filtert er mir alle Pakete mit Adresse X, Port Y auf Adresse A, Port B raus und zeigt mir nur die an und baut mir die Nutzdaten zusammen. Das könnte ich hier auch machen. Solange ich nichts entschlüsselt habe, sehe ich da nicht viel. Es gibt dann noch die Möglichkeit, einen Layer höher, Follow SSL Stream. Da kann er mir das Gleiche zusammensetzen mit den entschlüsselten SSL-Nutzdaten. Das heißt, wenn ich Follow TCP Stream mache und habe eine HTTP-Verbindung gelockt, dann sehe ich halt einfach den GET Request und dann als Antwort die HTML-Seite, die er zurückschickt. Das würde ich bei dem SSL nicht sehen, sondern das sehe ich dann, wenn ich Follow SSL Stream mache, wenn ich eine Ebene höher ansetze. Gut, mit dem Timeshift, wie gesagt, da kann ich die Zeit, die er mir üblicherweise ab dem Start von meinem Logging anzeigt, da kann ich zu den beliebigen Zeitpunkten Nullwert setzen, um besser vergleichen zu können, wie lange hat es gedauert, in dem Fall von der ersten bis zur letzten Message von diesem Handshake. Ich habe noch 2 Folien kurz gemacht zu dem Thema Cipher Suites. Da habe ich euch ja gezeigt, da gab es eine lange Liste von 51 Möglichkeiten für die Algorithmen mit relativ komischen Namen. Ich kann mir das schlecht merken, deshalb habe ich das mal hier aufgeschrieben, um was es da geht, was da ausgehandelt wird. Also das erste ist, wir haben gesehen, der Server, der hat ein Zertifikat und ein Schlüsselpaar. Die erste Frage ist, was ist das für ein Schlüsselpaar? Meistens ist es RSA, das kann auch DSS sein. Das ist der erste Parameter, um den es da geht. Der nächste ist, welches Verfahren verwende ich, um das Pre-Master Secret zu bestimmen. Das ist in dem Fall, den wir gesehen haben, auch RSA. Da hat man einfach den Server Key, das Server Key Paar genommen. Der Client hat es verschlüsselt, der Server hat es entschlüsselt. Gut, dann der dritte Parameter ist natürlich, welches Verschlüsselungsverfahren verwende ich, um meine Nutzdaten zu verschlüsseln. Und als letztes, welches Verfahren verwende ich für die Prüfsumme von meinen Nutzdaten. Also das Beispiel, das wir hier gesehen haben, TLS RSA with AES 256 CBC SHA, das heißt entschlüsselt, der Server hat ein RSA-Keypaar in seinem Zertifikat und dieses Keypaar verwende ich auch, um mein Pre-Master-Secret auszurechnen. Ich nehme AES 256 im CBC-Mode, um meine Nutzdaten zu verschlüsseln. Also CBC-Mode heißt einfach, ich habe am Anfang einen Init-Vektor, mit dem XOR ich meine Eingangsdaten und das, was rauskommt, das Verschlüsselte ist wieder mein Eingangswert für den nächsten Block. Also das ist eine Idee, das ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass gleiche Eingangsdaten nicht immer gleiche Ausgangsdaten bedeuten für einen Blockalgorithmus. Ist jetzt hier nicht wirklich wichtig. Und schlussendlich HMAC SHA1 kommt zum Einsatz, um die Prüfsumme zu berechnen. Gut, entschlüsseln ist ja das, was wir wollen. In dem Fall haben wir ja gesagt, es wird einfach das Schlüsselpaar verwendet von dem Server. Das heißt, wenn ich ihm hier den privaten Schlüssel gebe, den Wireshark, dann kann er dieses Pre-Master Secret entschlüsseln. Also der Client hat ja den öffentlichen Schlüssel vom Server genommen, hat damit das Pre-Master Secret verschlüsselt und wenn ich dem Wireshark den privaten Schlüssel gebe, kann es das entschlüsseln, dann kann es aus dem Pre-Master das Master Secret machen, kann die Keys bestimmen und kann damit die Nutzdaten entschlüsseln. Gut, das machen wir jetzt mal. Da gehe ich wohin? Protocol Preferences, Keys List. Ich habe das hier schon mal eingetippt. Muss nur noch den Port jetzt korrigieren. Das heißt, ich sage hier Localhost Port 4433. Da habe ich diesen privaten Key. Ich kann ihm dann noch sagen, wie das Protokoll eine Ebene drüber aussieht. Das weiß er nicht von sich aus. Das ist jetzt irgendein Port, der könnte bei dem Decode-S nachschauen. Ich kann ihm das hier in dem Fall einfach sagen. Wenn ich selber nicht weiß, dann kann ich statt dem HTTP sagen Data. Das ist ein Dissector in Wireshark, der schreibt mir einfach nur die rohen Bytes hin. Dann kann ich mir die erstmal angucken, kann dann erkennen, was denn da eigentlich drin ist. Wenn ich das mache, sehen wir, oh Wunder, zum einen, dass wir hier der HTTP haben, zum anderen sehen wir auch, dass wir den Alert jetzt erkennen können. Das heißt, da kann er jetzt auch reingucken, weil ab diesem Change Cipher Spec, ab da war alles verschlüsselt. Gut, das ist mal das. Export PDU Mechanism ist eine nette Sache. Die ist, meine ich, noch nicht in der aktuellen Stable-Version. Das ist jetzt die Idee, wenn es mir hier in dem konkreten Fall gar nicht um das SSL geht, sondern um das HTTP, da ist eigentlich das Problem, da möchte ich reinschauen. Dann ist es nicht immer praktikabel, dass ich dem Kollegen, der sich das auch angucken möchte, auch den Private Key gebe. Von daher ist die Überlegung von diesem Export-PDU-Mechanismus, dass ich alle Layer unterhalb von dem SSL wegnehme und nur die Nutzdaten habe und davon ein neues File schreibe. Und das kann ich natürlich wiederum ohne die Keys lesen. Das können wir auch mal kurz machen. Export PDUs to File. Da sieht man, dass der i3 Window Manager leider hier nicht erkennen kann, dass das nur ein Pop-up ist. Der Filter, der ist jetzt nicht wirklich wichtig. Dann nimmt er den, den ich per Default hier schon eingestellt hatte. Der stört jetzt nicht, aber das würde auch ohne den Filter gehen. So, wir sehen, die Pakete sind weg. Liegt dran, dass ich immer noch auf SSL filtere, aber der SSL-Layer hat er jetzt herausgeschmissen. Heißt, wenn ich den Filter wegnehme, sind sie wieder da. Wenn man da mal in den Tree reinschaut, ist hier nichts mehr mit IP, TCP, sondern ich habe einfach nur Exported PDU und das ist ein spezieller Header, der da für den Zweck definiert wurde. Und in dem bringe ich zumindest noch ein paar Basisinformationen unter, was das mal für ein Paket war. Aber wenn es mir jetzt nur um die HTTP-Analyse geht, dann würde das schon ausreichen. Und ja, dieser Mechanismus, den finde ich prinzipiell interessant, weil der lässt sich auch für alle möglichen anderen Protokolle dann noch implementieren. Also für mein Pay-TV-System, an dem ich arbeite, habe ich das auch gemacht, weil da haben wir auch Schlüssel und zum Teil auch solche, wo man unterschreiben muss, dass man die nicht rausgibt, also wo die per NDA geschützt sind. Da ist es wirklich gut, sagen zu können, ich schmeiße den ganzen Teil weg und nehme nur die freien Nutzdaten. Gut, ich hatte ja schon mal angedeutet mit der Berechnung, das hat jetzt bei uns 3 Millisekunden gedauert, ist nicht furchtbar lang, aber das kann durchaus, wenn man einen stark belasteten Server hat, eine Sache sein, die man vermeiden möchte. Wir haben da gesehen, der Server, der schickt dem Client eine Session-ID zurück. Und die kann er dann verwenden, der Client, um beim nächsten Verbindungsaufbau die Berechnung von dem Master Secret wegzulassen. Das heißt, die rechenaufwendige Geschichte bei dem Handshake ist ja, wenn ich diese RSA-Verschlüsselung machen muss. Und hier ist der Ansatz, beide Seiten merken sich vom letzten Mal das Master Secret. Und das wird dann verwendet und dann wird der Schritt gemacht, den ich vorher hatte, von dem Master Secret wieder auf die Keys zu kommen. Und da hatte ich ja auch gesagt, sind die Zufallszahlen wieder beteiligt. Das heißt, ich habe jetzt in dem Fall das gleiche Master Secret, andere Zufallszahlen und kriege auch andere Keys. Das heißt, wenn ich die erste Verbindung geknackt habe, kann ich nicht automatisch die Verbindung, die hier mit diesem Session Resumption verwendet wird, auch knacken. Gut, das Problem ist natürlich, das Ganze basiert jetzt drauf, dass hier Client und Server sich das Master Secret gemerkt haben. Das heißt, da bin ich mit meinem Server Private Key am Ende, wenn ich versuche, das zu entschlüsseln. Weil da haben sich beide Seiten irgendwas gemerkt und sagen nur noch, nehmen wir das? Ja, nehmen wir, okay, mach mal. Und da kann ich nichts mehr machen, wenn ich den Private Key habe. Da gucken wir. Genau, hier habe ich nochmal die Kommandos aufgeschrieben für OpenSSL. Bei dem S-Client kann ich ihm einfach sagen, merk dir mal den Status und schreib den in eine Datei. Und beim nächsten Verbindungsaufbau kann ich sagen, nimm mal den Status aus der Datei. Und die kann ich mir auch noch angucken, die Datei. Das können wir nachher noch schnell machen. So, laden wir mal so ein Beispiel. Nee, das wollen wir nicht speichern, sondern wir wollen den hier. Filtern wir wieder. Gut, also das Client Hello, Server Hello hatten wir schon. Da geht es darum, welche Algorithmen nehmen wir. Dann nehmen wir sinnigerweise die gleichen wie beim letzten Mal. Genau, doch, hier können wir noch mal kurz reingucken. Der Client, der hat jetzt ja auch seine Session-ID und sagt, die möchte ich haben. Jetzt gibt es die Möglichkeit, der Server hat sich die auch noch gemerkt oder der Server ist schon rebootet worden und weiß nicht mehr, was das ist. Dann wird der Server einfach weitermachen, als ob der Client nichts geschickt hätte. Dann würde er einfach neu rechnen. In dem Fall schickt der Server die auch nochmal zurück und sagt, okay, die kenne ich noch, die nehmen wir. Und dann können die schon sagen, change cipher spec. Das heißt, ab da können sie schon anfangen, verschlüsselt zu kommunizieren. Ja, gut, wir können noch mal kurz gucken, wie lange das alles gedauert hat. Wenn man sieht, hier haben wir 3 Nullen vor der 3, vorher hatten wir 2, das heißt, das Ganze geht 10-mal schneller. Ansonsten sieht man hier nicht viel, obwohl ich immer noch den Private Key von dem Server gesetzt habe. Das heißt, mit dem Private Key kann man da logischerweise nichts entschlüsseln. Noch ein anderes Beispiel für Cipher Suites ist Ephemeral Cipher Suites. Da geht es darum, wir hatten ja in dem Fall gesagt, der Server hat ein Schlüsselpaar, einen öffentlichen, privaten Schlüssel. Und wir haben dieses Schlüsselpaar verwendet, um das Pre-Master Secret zu berechnen. In dem Fall ist der Ansatz ein bisschen ein anderer. Man erzeugt einen temporären Schlüssel, mit dem die Berechnung des Master und Pre-Master Secrets abgesichert wird. Dazu gibt es eine weitere Message, Server Key Exchange. Das können wir uns gleich angucken. Warum sollte man das machen? Zusätzlichen Schlüssel, zusätzlicher Rechenaufwand. Der große Vorteil, den man dadurch hat, ist, wenn irgendwer in den Besitz von dem privaten Schlüssel von dem Server kommt, kann er nicht mehr den Verbindungsaufbau dekodieren. Sprich, in dem Fall ist die Abfolge, ich nehme das Schlüsselpaar vom Server, erzeuge damit einen temporären Schlüssel und erzeuge mit dem das Pre-Master Secret. Und den temporären Schlüssel, den kann ich danach wegwerfen. Wenn ich jetzt den privaten Schlüssel von dem Server habe, dann kann ich dieses ganze Verfahren nicht nachrechnen. In dem ersten Fall, den ich gezeigt habe, da konnte man das. Da hat man ja einfach gesagt, der Client denkt sich seinen Pre-Master Secret aus und verschlüsselt es mit dem öffentlichen Schlüssel vom Server. Der entschlüsselt es mit seinem privaten Schlüssel. Wenn ich den habe, kann ich alle aufgebauten Verbindungen nachträglich entschlüsseln. Die Eigenschaft nennt man Forward Secrecy. Bedeutet natürlich in dem Fall, auch wenn sowas verwendet wird, habe ich mit meinem privaten Schlüssel schlechte Karten, wenn ich mir das angucken möchte. Gut, ich befürchte, ich bin nicht so ganz gut in der Zeit, deshalb würde ich das mal überspringen. Das sind einfach die Parameter beschrieben, die da verwendet werden und der Aufruf, wie ich den Server erzeuge. Gut, dann gehen wir mal wieder hier hin und laden das mal kurz. Ne? Genau, wir sehen hier, da gibt es eine Message Server Key Exchange. Was hier passiert, wir haben jetzt hier Diffie-Hellman, das würde ich jetzt auch nicht im Detail sagen, wie das funktioniert. Das heißt, wo bin ich hier in dem Server Key Exchange, gebe ich im Wesentlichen Parameter mit für den temporären Schlüssel und signiere diese Parameter mit dem Schlüssel im Zertifikat. Das heißt, von der Serveridentität komme ich an dieser Stelle, wo ich jetzt gerade bin, zu dem temporären Schlüssel. Und wenn ich die Serveridentität habe, kann ich nichts anderes machen, als nachvollziehen, dass die Signatur stimmt und dass wirklich dieser Schritt von der Serveridentität zu dem temporären Schlüssel okay ist. Aber ich kann da nichts zurückrechnen. Der Client sieht jetzt das, haben sich vorher auf dieses Verfahren geeinigt und schickt auch, ich habe hier eine kleinere Auflösung, muss hier immer scrollen, hier bin ich genau. Der schickt jetzt hier auch die entsprechende Antwort und mit diesen beiden Messages haben die ihr Pre-Master Secret. Nur, ich habe hier immer noch meinen Private Key geladen und kann immer noch nichts sehen. Gut, natürlich, worauf ich die ganze Zeit schon raus möchte, ist, ich muss dem Wireshark das Master Secret geben. Und dann würde ich in beiden Fällen zum Ziel kommen. Sowohl, wenn ich diese Wiederaufnahme von der Session habe, als auch wenn ich diese Ephemeral Cipher Suite mit dem temporären Key habe. Das ist letzten Endes egal, wie es zu dem Master Secret gekommen ist. Wenn ich das habe, dann kann Wireshark das auch wieder entschlüsseln. Da gibt es jetzt die Möglichkeit, ein Key-File zu schreiben mit dem Master Secret und das kann ich dem Wireshark geben. Da gibt es drei Möglichkeiten, wie das aussieht. Also in dem Key-File habe ich in jeder Zeile ein Master Secret. Die erste Möglichkeit, ich binde das an die Session-ID, die ich vorher gezeigt habe mit der Session-ID, mit der man diese Wiederaufnahme der Session gemacht hat. Wenn ich ihm diese Session-ID gebe und das zugehörige Master Secret, dann kann er das nehmen. Ich kann ihm auch die Zufallszahl geben, die der Client geschickt hat, als er den Handshake gemacht hat. Wir haben ja gesagt, der Client und der Server, die schicken jeweils eine Zufallszahl, die für die Berechnung verwendet wird, dass man nicht die Messages einfach nochmal abspielen kann. Diese Zufallszahl kann ich auch als Index nehmen und kann die verwenden, um dem Wireshark die Zuordnung zu dem Master Secret zu ermöglichen. Oder es gibt noch eine Möglichkeit, ich kann ihm auch das Pre-Master Secret geben. Und da habe ich als Index die ersten 8 Byte von dem verschlüsselten Pre-Master Secret, das da übertragen wird. Gut, wie komme ich jetzt an das Master Secret, wie an so eine Datei? Das ist eine Sache, das würde ich noch mal kurz vorführen. Also gibt es die Möglichkeit, dass ich Wireshark sage, er soll das selber erzeugen. In dem Fall, wo ich den privaten Schlüssel hatte und mit dem entschlüsseln konnte, da kann ich sagen, jetzt hast du das Master Secret, dann schreib mir das mal raus. Oder ich kann, was ich vorher gezeigt habe, wenn ich mit OpenSSL mir die Daten cache, die kann ich auch nehmen, diese gecacheden Daten. Da steht das auch drin. Oder wenn ich Applikationen habe, die auf der NSS-Library basieren, zum Beispiel Chrome und Firefox, da kann ich ganz simpel eine Environment-Variable, SSL-Keylog-File setzen. Und dann kann ich Firefox starten, anfangen zu surfen und er wird mir in dieses Keylog-File alle Master Secrets schreiben, die er verwendet hat. Und die kann ich dann wieder in Wireshark laden. 2 Minuten, das schaffe ich. Okay, 1 Minute und 1 Minute Fragen. Oder die Fragen können wir nachher beim Kaffee klären. Sorry, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie lange das dauert, aber ja. Gehen wir nochmal hier zurück. Das ist die Sache, die ich entschlüsseln konnte. Wenn ich jetzt hier Export Session Keys mache, dann kann ich sagen abc.log. Und schreibt die Datei. Gucken wir die an. Das heißt, hier habe ich diese Session-ID, die wir ein paar Mal gesehen haben, und ich habe das zugehörige Master Secret. So, jetzt fummel ich hier noch mal ein bisschen. Wenn ich bei den SSL-Einstellungen bin bei Wireshark, dazu muss er leider alle Protokolle, alle Einstellungen sich angucken. Aber irgendwann schafft er das. Da kann ich hier die Datei angeben. Ja. Gut, hier hat sich jetzt nichts geändert, das konnten wir vorher schon entschlüsseln. Jetzt nehme ich mal die Session, die ich wieder aufgenommen habe. Und die kann ich jetzt auch entschlüsseln. Gut, das gleiche kann man mit dem Ephemeral noch machen. Da funktioniert das auch. Das würde ich jetzt aus Zeitgründen mir sparen. Gut, Zusammenfassung. Ich finde es hilfreich, möglichst einfache Beispiele zu nehmen. Gerade bei TLS hatten wir ganz häufig, wenn es irgendwelche Probleme gab, um dieses Sicherheitsproblem zu beheben, fügen wir nochmal hier was dazu, da eine Extension, da machen wir eine Pseudo-Cypher in diese Cypher-Liste, die eigentlich was ganz anderes sagen möchte. Sprich, um das wirklich sicher zu kriegen mit aktuellen Verfahren, sind einfach viele Erweiterungen nötig. Ich habe mal versucht, all das wegzulassen. Gut, Wireshark kann entschlüsseln, wenn ich ihm den privaten Key gebe, noch besser, wenn ich ihm das Master Secret gebe. Ja, und das Letzte, wenn ihr irgendwas seht bei der Benutzung von Wireshark, was Wireshark entschlüsseln können sollte, aber nicht kann, oder irgendwelche Parameter, die verwendet werden, die Wireshark nicht kennt, dann bitte ich euch, macht ein einfaches Capture-File davon und schickt uns das, dass wir uns das angucken können. Jo, dann haben wir noch eine Minute für Fragen.
Nein, leider nicht. Oh. Vielen Dank. Also ich glaube...
Ja, danke.